Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara, sitze in Wien und arbeite für den Standard. Und in Rosenheim ist der Tobias Ruf daheim. Für Chiemgau 24 arbeitet er. Servus, Tobias.
Hallo, servus Lukas, hallo an alle da draußen.
Ein bisschen was bleibt uns noch übrig zu besprechen. Wir haben dann tatsächlich noch zwei Rennen gesehen am Wochenende in Mont-Tremblant. In Kanada gibt es Rennen, keine Speedrennen mehr in Lake Louise. Dafür zwei Riesenslaloms. Es hat lustig ausgeschaut irgendwie. Ein Mix so aus fast schon Wes Anderson-like. Weiß nicht, ob du seine Filme kennst, die so Grand Budapest Hotel und so weiter. Bekannter Regisseur. Tobias schüttelt den Kopf, macht nichts. Es war irgendwie eine lustige Kulisse, diese Gondeln auch mit oben offen, also einfach so Heißluftballon-Körbe quasi, habe ich so noch nicht gesehen. Und irgendwie dieses Retortendorf dort direkt an der Piste hat lustig ausgeschaut. Und was ich so gesehen habe auf Social Media, die Athletinnen, die haben es auch irgendwie ganz schön gefeiert. Das dürfte irgendwie eine coole Stimmung gewesen sein. War ja dann auch viel los. Durch viele Zuschauer sind wir da schon auch im fünfstelligen Bereich gewesen. Ja, und sportlich Federica Brignone, die hat da zwei Siege eingefahren. Und das, was mich irgendwie am meisten beeindruckt hat, dass eine Brignone am meisten Risiko nimmt. Was sagt das über sie aus? Ich meine, die hat, ich habe jetzt nachgeschaut, 8 Jahre ist es her, da hat sie ihr erstes Rennen im Weltcup gewonnen. Sie ist 33 Jahre alt und fährt da eigentlich als einzige, vor allem am Sonntag, diese Fahrt, die hat mich wirklich beeindruckt. In den schwersten Bedingungen dann schon, kommen wir gleich dazu, gab ein paar kritische Äußerungen. Ist ja als Einzige da wie ganz normal gefahren. Also der hat das scheinbar ganz wenig ausgemacht. Man muss sagen, in den letzten Jahren wirklich ist sie ja auch von heftigen Verletzungen verschont geblieben. Ich habe geschaut jetzt nochmal, es hat einmal eine Saison gegeben, da hat sie mit einer Knöchel-OP die ganze Saison auslassen müssen. Aber das war noch quasi in einer Zeit, bevor sie Rennen gewonnen hat. Ja. Das ist, dass sie da so furchtlos eigentlich gefahren ist, als auch dann, wie eben diese Top-Läuferinnen am Sonntag gekommen sind, das ganze Paket, und dass sie sich da so abgesetzt hat, das hat mir am meisten beeindruckt. Der ÖSV, der hat ja große Probleme bei solchen Bedingungen, hat sich das auch angeschaut und zum Ziel gesetzt, aktiv auch diese Bedingungen zu trainieren. Ja, zu den Ergebnissen kommen wir gleich. Ja, hat, naja, hat so mittelmäßig geklappt auf jeden Fall. Aber nochmal zu Brignone, ja, die da auch immer mit ihrem Bruder mitreist, der ist immer dabei, liefert Input, was die Präparierung von den Skiern betrifft. Aber auch, hat sie einmal erwähnt, ist so ein bisschen ihr Mentalcoach, das hilft ihr, jemanden aus ihrem nahen Umfeld, aus der Familie dabei zu haben. Mit ihm kann sie dann auch eben ja über psychische Aspekte des Sports und auch des Lebens natürlich sprechen. Und das funktioniert sehr gut, ja. 23 Siege hat sie jetzt, ja. Das noch ganz kurz. 23 Siege hat sie jetzt, die viertmeisten unter allen Aktiven, und hat damit Sofia Gotscha überholt in einem Wochenende. Was sagst du
ja.
zur Fehde?
Der Bruder hat ja sie auch noch gepusht und hat ihr gesagt, so hey, wir haben jetzt sehr lange unter diesen Bedingungen trainiert.
Ja.
Jetzt setz es um im Rennen. Und hat sie gut gemacht. Ja, die ist nicht klein zu kriegen. Die hat wahnsinnigen Spaß. Also so wird es transportiert an dem, was sie macht. Ich glaube, da diese Risikobereitschaft, sind das Spiel natürlich auch die ganzen Erfolge mit rein. Vor allen Dingen der Sieg im Gesamtweltcup, den sie geholt hat. Weil jetzt ist es so im Endeffekt so ein befreites Fahren. Ja, also ich kann riskieren, weil wenn es mal nicht gut geht, geht's halt mal nicht gut. Ja, die Karriere ist ja eigentlich jetzt schon vollendet von ihr. Und sie kann jetzt im Endeffekt nur noch die Kirschen auf die Torten setzen. Das macht sie in ein bisschen unregelmäßigen Abständen, aber sie macht es trotzdem regelmäßig. So. Und was mich echt überrascht hat, dass sie die älteste Athletin ist, die einen Riesenslalom bei den Damen gewonnen hat.
Aha.
Mit diesem Erfolg. So.
Wirklich?
Ja, ja, okay. Ja, ja. Also ich verlasse mich da auf mehrere Medien, aber habe jetzt natürlich nicht die Weltcup-Historie durchgeackert, aber es schreiben alle unisono und so weit. Vertrauen wir den nationalen und internationalen Kollegen, dass sie wirklich mit 33 jetzt die älteste Dame ist, die einen Weltcup Riesenslalom.
Ja, tatsächlich. Gewonnen ja, jetzt habe ich es vor mir. Ja, ja. Anita Wachter war das davor mit 32, ja, nicht ganz 33. Ja, ja, stimmt schon. Ja, ja.
Ja, also Rekord am Samstag aufgestellt und am Sonntag gleich mal ausgebaut. Um das einen Tag.
Mich. Ja, genau so ist es.
Ja. Effizient.
Ja, das ist sehr überraschend, ja, taugt man, ne? Sehr gut. Ja, es war, also irgendwie hat mir die Strecke Schock gefallen. Also irgendwie, es war, ja, es hatte dann was, weil im Vorhinein hat es geheißen, ja, es wird jetzt nicht der anspruchsvollste Hang ever werden. Das hat man dann, glaube ich, auch gesehen. Aber sie haben, glaube ich, wirklich das absolute Maximum rausgeholt, haben dieses Gelände wirklich immer gut mitgenommen. Man hat eigentlich in jedem Lauf so ein paar Schlüsselstellen gehabt, wo auch Läuferinnen teilweise auch ausgeschieden sind, teilweise eben Bock geschossen haben. Ich finde, das ist das Wichtige an so einem Riesenslalom. Sowas braucht es irgendwie, so Schlüsselstellen. Es hat für mich auch so ausgesehen, als ob sie da wirklich auch noch zusätzlich ein paar so ja, Hügel aufgeschüttet hätten. Also da, man hat gesehen, ja, daneben ist es linear quasi verlaufen, dieser Hang. Am Rennhang war das schon ein bisschen hügeliger, welliger. Ich finde, das hat Spaß gemacht, ja. Ich meine, diese zwei Rennen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ist immer ein bisschen schwierig, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und du brauchst natürlich solche Doppel-Riesenslaloms auch, weil du ja so specialige Slaloms hast wie Flachhausslalom. Ne? Du kannst ja nicht jedes Mal Riesenslalom-Slalom machen und dann unter der Woche fast noch Slaloms. Dann hast du am Ende der Saison deutlich mehr Slaloms eben als Riesenslaloms.
Ja, und wir sprechen ja viel über Reiseaktivitäten und so weiter. Das waren jetzt wirklich zwei sehr effektive Wochenenden. Mhm. Dass man sagt, man nimmt den Tross, geht mit dem rüber nach Nordamerika und kann zwei Rennen in Killington fahren und jetzt zwei Rennen hier. Da gibt es einen dicken grünen Haken von mir, weil soll das dann auch sein. Und die Bedingungen dort sind jetzt, weil klar, Wind und Nebel und so weiter, das kann immer passieren, aber wenn wir rein auf die Schneebedingungen schauen, sind die einfach zu dieser Jahreszeit dort ideal.
Mhm. Ja, klar. Kritik eben hat es gegeben von Lara Gut-Bahrami, 5. am Samstag, 2. am Sonntag. Und die hat irgendwie gemeint, ja, das war mehr als grenzwertig. Und da hat sie natürlich schon auch einen Punkt gehabt, weil ausgerechnet bei ihr auch, glaube ich, war das ja, dass da die Tore wirklich waagrecht gestanden sind, vor allem im oberen Bereich. Da ist der Wind ordentlich reingezogen und ja, Schneefall gab es dann auch. Eben, noch einmal, Brignone hat da Laufbestzeit gefahren unter diesen Bedingungen. Was ich auch nicht so ganz verstehe, warum man da noch einen TV-Break auch wirklich beibelassen hat. Also, dass man da, ja, das hat man ja in der Vergangenheit schon öfter gemacht, dass man auf diesen letzten Break dann verzichtet, auf diese Unterbrechung hat es diesmal nicht gegeben, obwohl das Wetter immer schlechter wurde. Ja, und diese Top-Gruppe dann, es war trotzdem interessant und spannend zuzuschauen, aber Brignone hat sich da, ja, abgesetzt. Ja, hat natürlich einen Punkt, oder? Gut, Bahrami, aber ja, kann man auch
ja,
so.
Ja, natürlich hat sie den.
Ja.
Ja. Ja, aber okay, man hat es durchbekommen. Sie sind alle durchgekommen im zweiten Durchgang.
Ja.
Mhm. Kein einziges DNF. Okay, klar sind da natürlich auch einige vorsichtiger rangegangen, aber wenn da wirklich alle ins Ziel kommen und am Ende stehen die Besten da oben mit Brignone, mit Gut-Bahrami, mit Abonnement auf Platz 3 im Riesenslalom, Michaela Schifrin inzwischen, dann sind die Besten ins Ziel gekommen. Wenn du da jetzt natürlich so ein total skurriles Ergebnis hast, dann kann man da noch mal genauer drüber sprechen. Ja. Aber so ist es halt unter schwierigen Bedingungen durchgezogen worden, aber kein Sturz, alle durchgekommen, keine Verletzung und es ist da eine Freiluftsportart und es gibt auch Fußballspiele, es gibt Skispringen, es gibt Biathlonrennen bei minus 19,5 Grad jetzt in Östersund. Die Grenze ist minus 20 Grad. Ab da darf ein Biathlonrennen per Reglement nicht mehr stattfinden. Die waren jetzt an manchen Messpunkten in Östersund bei minus 19 Grad und wir hatten jetzt hier auch Temperaturen zwischen minus 10 und minus 15 in den letzten Tagen. Und ich bin nett raus und habe gesagt, oh, Aber heute sind es nur noch minus 13. Ist ja super. Ja, fühlt sich ja viel besser an als gestern, wo es minus 14 waren. Das ist ja im Endeffekt identisch. So.
Ja.
Also, und dann gibt's halt mal so ein Rennen. Wenn das jetzt Dauerzustand ist, okay, kann man anders drüber sprechen. Aber auch da, hey, zeigt sich sportliche Klasse, dass du mit solchen Bedingungen entsprechend auch zurechtkommen musst. Und deswegen, nee, sie hat natürlich einen Punkt, ja, wenn man wenig sieht und das Ganze echt schwierig ist in der Umsetzung. Sie ist auch diejenige, die runterfahren muss. Ja, wir sitzen am TV und schauen uns das an, aber wenn man danach jetzt Bilanz zieht, gibt's das und kommt vor und damit müssen sie dann auch mal zurechtkommen, weil immer nur unter Laborbedingungen, dann ist es halt der falsche Sport.
So. Ja, ist natürlich eine schwierige Situation. Du hast schon einen zweiten Durchgang am Laufen. Es stehen noch 10 oben und jetzt wird es halt dann brenzlig schon langsam mit Schneefall, mit Wind. Du willst es natürlich, ja, also sehr irrsinnig schwierige Entscheidung, da jetzt dann zu sagen, ja, sorry, das war's jetzt. Das Ganze, was wir bis jetzt gemacht haben, Sonntag 13:30, 14 Uhr, alles, was bis jetzt passiert ist, na, wir fahren jetzt heim.
Ja, aber in Sölden bei den Herren haben sie irgendwann gesagt, nein. Geht nicht mehr. Mhm. So. Und es ging ja noch. Also, braucht man, glaube ich, nicht länger drüber reden. Es ging und sie hat natürlich einen Punkt, aber sie ist Zweite geworden. So. Also, ist jetzt nicht so, dass Lara Kuperami davon mega benachteiligt worden wäre. Es ist Zweite geworden. Mhm. Das ist deutlich besser vom Ergebnis her als am Samstag.
Ja. Das stimmt. Ja, es hatte jetzt auch in Wien minus 10 Grad und dann habe ich mich wieder daran erinnert, damals in Peking bei Olympia hat es noch 15 Grad weniger gehabt. Es ist eigentlich völlig verrückt gewesen, das werde ich nicht vergessen. Minus 25 Grad in der Nacht, herrlich.
Südkorea lässt grüßen.
Das
haben wir beide schon durchgemacht und irre, gell, wenn man sich da zurück erinnert.
Michaela Schifflin, du hast gesagt, ein Abonnement auf diesen dritten Platz, zwei dritte Plätze jetzt, damit auch die Führung da ausgebaut im Gesamtweltcup auf Petra Vlhová. Sie hat dann noch gesagt nach diesem Rennen am Sonntag, ja, es war schon hart, es war schwierig, es war richtig heftig, aber irgendwie war es auch ein bisschen lustig, unter diesen Bedingungen zu fahren. Und das fand ich noch einen interessanten Ansatz. Also, ist jetzt die Frage, sagt sie das zu den Medien oder schafft sie das wirklich, dass sie sich im Kopf eben so überlistet, sage ich jetzt einmal, und sich das einredet auch und es sich dann eben auch motiviert für diesen zweiten Lauf, weil man kann ja auch sagen, schade, dass es jetzt nicht gut klappt. Also ich traue ja das schon zu, dass sie sich da auch ein bisschen selbst manipuliert, um Motivation zu finden.
Ja, aber sie ist ja eine Athletin, die ihr Herz schon auch auf der Zunge trägt. Also sie ist ja keine, die da vor dem Mikro immer irgendwie was anderes sagt, als sie denkt. Also ich glaube, da können wir ihr schon vertrauen.
Ja, stimmt. Ich habe, glaube ich, vorhin gesagt, dass sie den Gesamtweltcup ausgebaut hat. Wenn man das aber jetzt zusammenrechnet, Petra Vlhová war Zweite. Am Samstag und am Sonntag war sie Fünfte, dann hat sie 5 Punkte mehr gemacht an diesem Wochenende als Michaela Schifrin. Wenn das so weitergeht, ist sie in 20 Jahren dann Erste. aber ja, also ganz hat es nicht gestimmt, aber ja, Petra Vlhová, Platz 2, Platz 5, ja, die ist dann da noch ein bisschen abgefallen.
Ja, ich würde kurz die Riesenslalom-Wertung, wenn wir schon bei Ständen sind, weil die ist nämlich super spannend. Lara Kuperami 325, Federica Brignone 320, Michaela Schifrin 220, Petra Vlhová 211. Ich glaube, das könnte, Speed haben wir noch nichts gesehen, aber das könnte wieder ein echt spannendes Ding um die kleine Kugel werden. Da freue ich mich drauf.
Ja, und also es wird halt nicht dazu kommen, weil Speedrennen viel öfter abgesagt werden. Aber dass Sofia Gocha jetzt auch schon wieder Siebte wird am Samstag und dann war es okay, Zehnte am Sonntag, das ist eigentlich verdammt gut. du machst halt dort dann insgesamt, das werden so rund 60 Punkte sein, die sie da gemacht hat am Wochenende. Ja, das hast halt mit einem dritten Platz schon mal drin. Das ist halt leider zu wenig, aber ich will es nur quasi auch anerkennen, dass die eigentlich eine super Saison jetzt auch schon fährt, die ganzen Riesenslaloms richtig gut drauf ist. Und das trotzdem nie und nimmer, also ja, wir haben sie schon sehr dominant gesehen in den Speed-Disziplinen, aber es wird trotzdem nie und nimmer reichen, ja, um da gefährlich zu werden.
Ich glaube, dass, ja, sie müssen sich, wenn das hier so weitergeht, mit den Entwicklungen insgesamt, was den Speed-Bereich angeht, und das Klima deutet sehr stark darauf hin, dass es so weitergeht, muss man sich perspektivisch, ich rede jetzt nicht über diese Saison, nächste, ja, keine Ahnung, perspektivisch darf jetzt jeder selbst definieren, aber ja, muss man sich wahrscheinlich schon was einfallen lassen, weil so unter den Gegebenheiten haben die Speed-Spezialisten eigentlich fast keine Chance mehr, einen Gesamtweltcup zu gewinnen.
Ja, so ist es. Ich komme zum ÖSV, zum ÖSV, zum Team und habe drei positive Punkte herausgesucht. Man soll ja positiv denken. Am Samstag waren es 8 Läuferinnen im zweiten Durchgang für den ÖSV. Das kann sich schon sehen lassen, finde ich. Es hat am Sonntag, glaube ich, also insgesamt Elisabeth Kapaurer hat dann dieses Gefühl mal gehabt, grünes Licht zu haben im zweiten Lauf, ein paar Minuten auf dem roten Stuhl da zu sitzen. Ich glaube, bei Stephanie Brunner war es auch einmal der Fall. Und Julia Scheib war verdammt schnell unterwegs da am Sonntag. Sie ist nur das Problem 30 Sekunden weit gekommen und dann ganz komischer Ausfall eigentlich, so verschnitten. Eigentlich war sie mit dem Außenski schon am Weg, das Tor zu nehmen, aber der Innenski hat in die andere Richtung geschaut und sie hat's gut abgefangen, aber hat auch irrsinnig gleich geflucht. Die war eigentlich schnell unterwegs, aber ja, jetzt müssen wir schon langsam aufpassen, der zweite Ausfall schon nach Sölden auch, dass sie diese PS auch in den Schnee bringt und zaubert. Ja, und dann sind wir eh schon. Also das war jetzt schon der dritte positive Punkt. man hat sich einfach auch mehr erwartet von der Julia Scheib. Eben 7. Platz in Killington, bestes Weltcup-Ergebnis. Sie hätte Bock gehabt jetzt auf diese 2 Rennen und dann wird sie einmal 20. und einmal scheidet sie aus. Das ist halt wieder ein Rückschlag in der Lernkurve quasi. Die hätte auf jeden Fall Bock gehabt, dieses Ergebnis zu bestätigen, eben daran zu denken, vielleicht in die ersten 2 Startgruppen reinzukommen, fährt halt auch noch immer mit einer Startnummer Mitte 20 herum. Ja, das ist ein bitterer Rückschlag für sie sicher. Kathi Truppe ist irgendwie völlig im Sand gerade, kommt nicht wirklich in die Saison rein, das ist schade. Franziska Kritsch, der gelingt immer wieder ein guter Lauf, aber das ist zu wenig, das kennst du auch vom Männerriesenslalom, haben auch immer wieder einen guten DSV-Lauf gesehen, der zweite hat nicht gepasst. Katharina Liensberger, ja, die Laufbestzeit in Killington, die hat irgendwie Mut gemacht. Und jetzt so, naja, ein 11. Platz ist noch halbwegs in Ordnung, würde ich sagen, am Sonntag. Aber eben, ein ganzes Wochenende kein einziger Top-10-Platz für den ÖSV. Das ist schwach, das muss man so benennen. Es bleibt eine Schwachstelle, diese Disziplin. Das holt man auch, glaube ich, in dieser Saison dann nicht mehr auf. Ja. Das Schlimme, ich habe jetzt geschaut, ich glaube, in Lienz findet der nächste Riesenslalom statt. Also das ist wirklich ein Heimrennen dann. Da war Katharina Liensberger schon einmal auf dem Podest, da war ich damals auch vor Ort. Aber es wäre echt ein Wunder, wenn da ein ÖSV-Podestplatz rausschaut in Lienz dann. Ja. Also da, das ist dann zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester wird das dann passieren. So viel zum ÖSV. Wie schaut es beim DSV aus? Wie war da das Wochenende?
Vor 772 Tagen, mein lieber Lukas, was war da das letzte Mal?
Nicht ganz 2 Jahre her. Weiß nicht, irgendein gutes, hoffentlich was Positives, hoffentlich was Gutes.
Punkte für die Damen des Deutschen Skiverbandes im Riesenslalom.
Das ist aber schon richtig lang her.
Wow. Das ist eine Ansage, ja. Oder?
Mhm. Aber also, hey, ja.
Ja,
es gibt sie wieder.
Ja, es ist erstmal vollbracht. Emma Eicher erreicht, wie gesagt, nach dieser Endloszeit den zweiten Durchgang, holt Punkte für die deutsche Mannschaft. Ja, Samstag, okay, da dachte ich schon, oh Gott, das ist ja echt, da hatte ich schon ein bisschen Zweifel, gell, ob das mit ihr dann, die ja sowieso die anderen Disziplinen auch fährt, ob man das so weiter durchziehen soll, sie da im Riesenslalom versucht zu etablieren, wo die Vakanz natürlich offensichtlich ist bei der Bilanz. Aber das Sonntag war wirklich stark und Startnummer 51, na klar, ja, wo soll es herkommen? Mhm. Ja, hat sie da die achtbeste Laufzeit im zweiten Durchgang hingezeigt und da sieht man, was sie kann. Und wenn sich die Dinge mal ausgehen und aufgehen, ist das ein 16. Platz. Super, ja, also kann man das schon als Erfolg jetzt werten. Ich hoffe, sie nimmt es mit und kann da jetzt auch dranbleiben, dass man perspektivisch auch die Startnummer verbessert und dann könnte das der Anfang von was wirklich Gutem sein. Aber jetzt freuen wir uns erstmal, dass dieser Punktefluch besiegt ist. Hat zur positiven Folge, dass es einen zweiten Startplatz jetzt gibt für die deutschen Damen im Riesenslalom. Wer den dann ausfüllen soll und wie, das weiß ich nur noch nicht. Das ist jetzt schon, glaube ich, aber auch eine Chance, sich im Nachwuchs umzuschauen und dann zur Not hau da halt eine Junge rein, ja, und lass es die versuchen, weil zu verlieren hast im Endeffekt nichts wirklich Großes und dass auch der deutsche Skiverband in dieser Saison mit dem Riesenslalom der Damen, glaube ich, nicht berühmt wird. Ja. Da können wir uns die Hand geben, Lukas. Ich glaube, diese Podien, die werden ohne Deutschland und Österreich ausgefahren. Ohne Lara Gut-Behrami würde das in dem Fall aber echt auch zumindest an diesem Wochenende auf die Schweizerin zutreffen, weil das war echt ein sehr schwaches Wochenende. Muss man so klar auch benennen, dass du in beiden Rennen zusammen nur dreimal Punkte holst, ohne jetzt Lara Gut-Behrami, und das auch jenseits der Top 20, ist auch für die Anzahl und die Qualität, die da an den Start geht, ob es Gesine ist, ob es Simone Wild ist, ob es Wendy Holdener ist, ist das echt zu wenig. Und da können sie wirklich froh sein, dass die Lara Gut-Behrami so on point ist und die Dinge auch nach unten bringt. Ja, die bringt sie ja trotz auch teilweise echt riskanten Fahrens auch konsequent ins Ziel. Ja. Weil ohne sie, da wären jetzt Deutschland und Österreich besser platziert gewesen als die Schweizerinnen. Ja, dann das spricht im Endeffekt für sich, ja, alle, die uns schon auch eine längere Zeit über diese Disziplin sprechen hören. Ja, und Wendy Holdener, ich habe von Wendy Holdener geträumt, Lukas.
Aha.
So, und jetzt gibt es mir selbst Rätsel auf. Ich bin weder Fan von Wendy Holdener, noch habe ich da amoröse Absichten oder derlei Dinge ihr gegenüber. Aber ich habe ohne Scheiß, glaube es war Donnerstag auf Freitag, habe ich geträumt, dass ich in irgendeiner Almhütte einen Pressetermin mit Wendy Holdener habe. Und wir dann auch über sie hat oft manchmal so Wendy auf ihrem Kapperl oder auf dem Helm oder irgendwo stehen gehabt. Und da haben wir noch sehr lange drüber gesprochen, haben auch so Stilberatung gemacht. Und wenn einer keine Stilberatung geben kann, dann bin ich das, ja. Ja. Aber da siehst du und dann seht ihr auch da draußen, wie sich so ein Wintersport für einen Wintersportjournalisten so derart im Schädel festsetzt. Ja, ehrlich. Dass so Dinge bei rumkommen. Ja, also bin ein bisschen persönlich jetzt enttäuscht, ja. Da träume ich von der Wendy und dann, ja, 27. war sie, glaube ich, am Samstag und dann kommt da so wenig bei rum. Also, ja, weiß nicht, ob es dann vielleicht jetzt einen Albtraum gibt diese Woche. Aber diese Anekdote, der Traum von Wendy, ja, die musste ich mit euch da draußen teilen. Macht euch keine Sorgen, ansonsten geht's mir gut, psychisch ansonsten sehr stabil. Alles
gut. Sehr gut, sehr gut. Das freut mich zu hören. Ja, ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Zum Beispiel eine Alice Robinson, die ja in Killington super unterwegs war, hat jetzt wieder wenig Rolle gespielt, keine Rolle gespielt, Platz 12 und ein Ausfall an diesem Wochenende eben. Es geht da so schnell, da sieht man auch, wie unterschiedlich dieser Hang dann war, würde ich sagen, zu einem Hang in Killington. Und sonst hätte ich auf jeden Fall an Felix der Woche noch parat, lieber Tobias. Ich starte da gleich mal rein und wähle die Clara Dires zu meinem Felix der Woche, die jetzt mit Platz 4 am Sonntag, die hat schon ein bisschen profitiert von diesen Bedingungen, hat da aber sich auch ganz klar, ja, eben vorgearbeitet im zweiten Durchgang von 13 auf 2, auf 4 mit der zweitbesten Laufzeit. Auch am Samstag schon mit Platz 10 super dabei gewesen. Die hat tatsächlich laut L'Equipe, habe ich kurz nachgeschaut, die hat im Sommer überlegt, ob sie die Karriere beendet, ob sie das sich nochmal antun soll. Und die klare Antwort ist jetzt ja, soll sie. Die ist nebenbei Co-Pilotin, die macht eine Pilotenausbildung. Ihre Homepage ist zwar überhaupt nicht mehr aktuell, aber da schreibt sie auch schon ein bisschen drüber. Und auf Instagram habe ich auch ein paar so Fotos gesehen, wo sie so Kleinflugzeuge fliegt. Voll spannend. Die macht auch was nebenbei, weil für so Pilotenausbildung, ja, musst du schon noch einige Kurse absolvieren. Und die hat ja damals dieses Parallelrennen gewonnen. Ich habe jetzt dann nachgeschaut, ich habe das noch im Kopf gehabt, aber es war Sestriere 2020 und jetzt quasi das beste Weltcup-Ergebnis im echten Skifahren, würde ich sagen, in einer echten Disziplin, um diesen Seitenhieb noch zu anzubringen. Ja, Clara Dires, mein Felix der Woche. Hast du auch einen Kandidaten?
Nee, also das, was Clara Dires hier schafft, das wird, glaube ich, beim ÖSV und beim DSV nicht spielen. In der, der Saison, in der Disziplin, deswegen aller Ehren wert. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen mit Nastassia Nuance, vor allen Dingen natürlich Tessa Worley, die die Karriere beendet hat. Also gerade bei den französischen Damen unheimlich schwer und deswegen umso besser, dass dann hier Ergebnisse kommen. Ich habe einen Felix der Woche und da müssen wir, du hast ihn ja gesehen, als du hier warst, den kleinen Pokal, den Felix. Ja. Da müssen wir jetzt einige anfertigen, weil der geht für mich an Ski Kanada. Ah. Warum geht er an Ski Kanada? Also wir fahren nach 40 Jahren wieder in Mont Tremblant. Spannende, coole Strecke. Du hast es vorhin schon erwähnt, auch mal ein bisschen was anderes. Finde ich gut. Unten stehen wieder wahnsinnig viele Zuschauer. Feuern, und das haben die Athletinnen wieder gesagt, feuern alle an. Eine unheimliche Skibegeisterung. Über die Bedingungen haben wir schon gesprochen. Haben wir auch jedes Jahr in Lake Louise gesehen. Super Jahreszeit, super Schnee. Wenn alles mitspielt von außen, sind das ganz tolle Skirennen. Eine Valérie Grenier hat schon 4 Top-10-Plätze in der Saison. Hat wieder ein tolles Wochenende gezeigt. So, deswegen geht an all das, was ich jetzt genannt habe, mein Felix der Woche. Aber mein Anti-Felix der Woche geht dann daran, dass dieses Team im Endeffekt immer finanziell kurz vor dem Aus steht. Ja. Dass diese Finanzierung nicht klappt. Und jetzt, da rege ich mich dann wirklich auf. Kanada ist doch eine Sportnation. Kanada ist kein armes Land. Und dass sowas nicht gefördert wird, wenn du siehst, wir haben tolle Pisten, wir haben tolle Athletinnen und auch Athleten bei den Herren. Wir reden ja über die Speed-Jungs und so weiter, haben wir in höchsten Tönen geschwärmt. Wir haben Zuschauer, Menschen, die Bock drauf haben. So, ja, aber was passiert dann? Ja, Lake Louise raus aus dem Kalender. Das hat jetzt 40 Jahre gedauert, bis man auf die Idee kommt. Könnte man ja mal machen. Also, für alle Protagonisten, die den Sport ausüben, die ihn leben, toll, die kriegen den Felix der Woche. Aber der Verband, der kriegt ihn sicher nicht. Weil, was willst du denn mehr? Du hast die Strecken, du hast die Athleten, du hast begeisterte Zuschauer, du hast den Schnee. Hä? Erklär's mir einer, warum sowas finanziell nicht gefördert wird in einer Nation, die die Kohle hat und die eine Sportnation ist. Es würde eigentlich nach Deutschland, aber gut, okay, ich sag jetzt nichts mehr. Ja. Ich rede nicht vom Wintersport, sondern von vielen anderen Bereichen in diesem Land, aber das hat hier nichts zu suchen, aber ich denke, du verstehst auch meinen Punkt, dass mir das echt schleierhaft ist, warum sowas nicht mehr gefördert und unterstützt wird.
Naja, die Sportförderung funktioniert dort ganz anders. Im ORF haben sie es auch kurz thematisiert und eben, man ist da quasi mehr für sein Glück quasi selbst verantwortlich. Ja, naja, so
Ich
ist es.
frage mich halt, was würde da drinnen stecken, wenn die Athleten sich wirklich mal in Ruhe und problemlos darauf vorbereiten könnten und sagen, hey, ich habe jetzt die finanziellen Sicherheiten, kann mich da voll drauf konzentrieren, habe auch Planungssicherheit, ja, was da für ein Potenzial noch drin stecken würde, ja. Aber ey, das haben sie auch nicht exklusiv. Kurzer Schwenk rüber zum Skispringen. Bei den Norwegern, bei den Herren, da droht jetzt der finanzielle Kollaps. Weil der Verband, auch hier sind wir wieder, unser Lieblingsverband aus Norwegen, da drohen wirklich radikale Sparmaßnahmen, weil sie keinen Hauptsponsor finden, weil es mit der Finanzierung super eng wird, seitens des Verbandes, die Athleten selbst. Borten und so weiter, hatten wir ja das Thema schon. Und wir sprechen hier über das norwegische Skispringen. Halvor Egner-Granerud hat letztes Jahr alles zerlegt, was den Schanzen dieser Welt unterwegs war. So, und deswegen, ja, da sieht man, wie wichtig Verbandsstrukturen sind und selbst Erfolge nicht immer automatisch garantieren, dass eine Finanzierung solide und garantiert ist. Und ja, das fällt mir jetzt an so einem Wochenende, wo wir in Kanada sind und wo ich mir relativ sicher bin, wenn wir die Struktur Lake Louise Beaver Creek bei den Herren beibehalten hätten, dass wir jetzt schon Speedrennen auf der Habenseite hätten. Wie viele, weiß ich nicht, aber allein von der Anzahl her wäre die Chance größer gewesen, dass auch hier was auf der Habenseite steht. Also sehr lange Rede. Kurzer Sinn, Ski-Kanada taugt mir und ich hoffe, dass sich Dinge da in eine stabile Richtung bewegen.
Ich bleibe gleich beim Thema, nämlich beim selben Team. In Beaver Creek, wir haben keine Rennen gesehen, aber es gab ein Training, wo Broderick Thompson ganz schlimm gestürzt gewesen sein muss. Ich habe keine Bilder davon gesehen, aber alle, die den Sturz gesehen haben, sagen, dass das ein ganz furchtbares Ding war. Der war sogar kurz im Koma, ist jetzt wieder aufgewacht. Es gab dann auch, eben, ich bin ja da in dieser FIS-Media-Gruppe auch bei Telegram dabei, habe das gar nicht so mitbekommen, diesen Sturz, weil man sich jetzt auch nicht unfassbar viel mit so Trainings, vor allem mit ersten Trainings beschäftigen kann, weil es ja eh kaum Material gibt dazu. Und dann kam auf einmal diese Info, ja, der Broderick Thompson ist wieder ansprechbar. Und ich denke, okay, ich habe da gar nicht mitbekommen, dass da was Schlimmeres war. Also der wurde da, ich glaube, es war sogar beim Golden Eagle Sprung, ja, den kennen wir eh. Ja, dürfte da aus hoher Höhe aufgeschlagen sein dann, aber ja, mit dem Helikopter, mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, ja. Und der wird länger ausfallen, aber es dürfte ihm wieder halbwegs gut gehen, ja, genau. Andere News noch, die mir aufgefallen sind: Olympia 2030, 2034 ist so gut wie vergeben. Es ist ja ein bisschen schräg, das Ganze. Es gibt ja keine Bewerbung mehr, keine offizielle, und dann wird abgestimmt bei einer Session vom IOC, sondern das ist ja jetzt mittlerweile alles nur mehr im Hintergrund. Läuft das Ganze ab. Die Schweiz hat sich da noch am meisten in den letzten Wochen und Monaten aktiv hingestellt und gesagt, ja, wir wären schon bereit dazu, das zu machen. Von Frankreich hat man relativ wenig gehört in der Öffentlichkeit, aber die dürften jetzt, also die sind in der absoluten Pole Position für die Spiele 2030. Da auch mit einem Argument, dass man eben Infrastruktur schon verwenden kann. Zum Beispiel Courchevel-Méribel, die Skibewerbe würden dann dort stattfinden. In Nizza wollen sie Eisbewerbe abhalten und da müssen sie noch was bauen, aber sonst quasi hätten sie alles, meinen sie, und klingt mal ganz gut. Salt Lake City soll dann 2034 soweit sein. Das wäre ja dann waren ja auch für 2030 im Gespräch. Das wäre dann 2 Jahre nach Los Angeles, wäre ein bisschen sehr, oder 1,5 Jahre nach den Sommerspielen wäre ein bisschen gar knapp gewesen. Und da war auch in den USA quasi die Sorge, die nehmen sich gegenseitig Sponsoren weg, das geht nicht. Deswegen wollten die immer schon 2034 machen. Und die Schweizer, die eigentlich quasi gesagt haben, ja, wenn ihr niemanden findet, wir wären schon bereit, die wurden jetzt auf 2038 vertröstet quasi, haben da ein exklusives Gesprächsrecht, wie das IOC das nennt. Und Stockholm und Schweden schaut das sowieso durch die Finger. Ich glaube schon die 9. Bewerbung oder das neunte Mal, dass man Interesse gezeigt hat, und das 9. Mal wurde man da abgewiesen. Noch immer keine Olympischen Spiele in Schweden gewesen. Winterspiele, die Winternation, ja, fällt, schaut durch die Finger, genau. Ja, Tobias, am nächsten, jetzt ist es soweit, diese Woche passiert es, wir werden Speedrennen sehen, oder? Jetzt ist es wirklich soweit, ich glaube fest daran, oder?
Und wenn du dran denkst, dass ich jetzt die Termine vorlese,
ja, das, na, deswegen sage ich es da ja.
Das war das ja, kommt da, ja. Das kommt ja auch allzu selten vor, also ja, muss es klappen. Gell? Ja, also, ja, voll. Bei der Kombination, Lukas, da können wir das fix einplanen.
Ja.
So, ich walte meines Amtes und wir haben St. Moritz angesetzt. Mhm. 3 Speedrennen der Damen, 2x Super-G, einmal am Freitag und am Sonntag. Und im Sandwich dazwischen liegt am Samstag die Abfahrt. 1 Uhrzeit, 10.30 Uhr für alle 3 Tage. Und dann haben wir die Herren in Frankreich, in Val d'Isère. Da wird gefahren Riesenslalom am Samstag, 9.30 Uhr, erster Durchgang, 13 Uhr, zweiter Durchgang. Am Sonntag dann Slalom, 9.30 Uhr und halbe Stunde früher, 12.30 Uhr, der zweite Durchgang. Und dann bitte, 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 ich will nächste Woche, so sehr mir die technischen Disziplinen Spaß machen, aber bitte endlich auch mal etwas Abwechslung. Ich will dann echt mal über Speed sprechen. Ja. Und ich glaube, alle da draußen haben auch Bock drauf. Und lasst uns im Kollektiv die Daumen drücken. Und dann ist es von meiner Seite aus diese Woche erledigt. Und hoffentlich, wie gesagt, nächste Woche Speed.
Genau, ja. Speed und dass vielleicht, wenn dann wirklich 2 Rennen in Val d'Isère auch stattfinden, dass der Manuel Feller endlich auch wieder seine Führung im Gesamtweltcup verteidigen muss und kann. Wir schauen es uns an und wir hoffen, dass wir 5 Rennen zu besprechen haben, dass uns der Stoff das nie ausgehen wird. Das würde uns echt auch einmal freuen. Wir schauen es uns an, wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute und Servus.